Und Paulus sagt dann in Vers 10b, was Jesus jetzt lebt, das ist ein Leben für Gott, ausschließlich für Gott, in Reinheit für Gott. Was heißt jetzt? Das heißt seit seiner Auferstehung. Paulus sagt, Jesus hat seit seiner Auferstehung mit dem alten Sündenwesen nichts mehr zu tun und jeder Gedanke, jedes Wort, jede Entscheidung, die Jesus im Himmel trifft, ist ein Gedanke, ein Wort, eine Entscheidung für den Vater. Dieses ganze Leben ist ein reines Leben für den Vater, ein ungetrübtes Leben für den Vater, ein ungehindertes Leben für den Vater, ein ausschließliches Leben für den Vater. Jede Faser seines Wesens vibriert für den Vater. Da ist keine Gespaltenheit, da ist keine Halbherzigkeit, da sind keine Kompromisse. Dieses Jesus-Leben ist ein hundertprozentiges Leben für den Vater. Was habe ich jetzt beschrieben, indem ich Vers 10 ausgelegt habe? Was habe ich damit dargestellt? Ich habe jetzt dargestellt die objektive Grundlage unserer Heiligung. Was ist Heiligung? Was ist Heiligung? Bitte? Ja, das ist eine sehr genaue Formulierung. Vielleicht könnte man sie auch durch andere Formulierungen ergänzen. Es gibt auch nicht nur eine Formulierung, man kann es sicher so und so und so sagen. Heiligung ist eine Prägung des gesamten Lebens in Ausrichtung auf den Willen Gottes. Das wäre ein Vorschlag, sozusagen. Heiligung ist unsere Bestimmung, nämlich ein Leben zu führen, das nicht nur über Sünde und Vergebung zu neuer Sünde und neuer Vergebung führt, sondern dass ein Leben in Reinheit und Konsequenz und Hingabe für Gott ist. Und diese erste Antwort war mächtig vom Alten Testament her. Heiligung heißt zunächst mal ausgegrenzt sein aus der Welt. Aber jetzt geht Paulus weiter und jetzt wird es noch aufregender. In Vers 10 hat er die Grundlage unserer Heiligung beschrieben, wodurch es uns möglich ist. Und nun kommt der berühmte Vers 11. Und er beginnt mit dem Wörtchen ebenso, gleichermaßen. Und der ist schwieriger zu beantworten als Vers 10. Vers 10 ist theologisch schwieriger, Vers 11 ist von der praktischen Seite schwieriger. Paulus fordert uns auf, uns in einer bestimmten Weise zu betrachten. Darf ich mal fragen, welche Übersetzungen finden sich in euren Bibeln in Vers 11? Haltet euch dafür. Weiter? Bitte? Ja, wie heißt das Verbum, das dann folgt? Begreifen. Haltet euch dafür, begreift euch dafür. Bei mir steht, betrachtet euch als Menschen. Gibt es andere Übersetzungen? Ja. Ja, das ist leider eine kleine Abschwächung. Nein, ich möchte mal sagen, warum ich das nicht gleichgültig finde. Das gilt für euch, es ist eine objektive Sprache. Aber haltet euch dafür, ist ein Appell an dich oder an mich. Wir sollen mit dem, was in Vers 10 gesagt wurde, in einer bestimmten Weise umgehen. Wir sollen das auf uns beziehen. Erinnert ihr euch noch, wie unser Gesamtthema heißt? Es geht um unsere Identität in Christus. Und wir sollen es lernen, ich habe das öfter schon gesagt in diesen Stunden, uns von Jesus her zu sehen, uns von Jesus her einzuschätzen, uns von Jesus her zu betrachten, uns im Lichte dessen zu sehen, wer wir in Jesus sind. Und es gibt in Vers 11 eine doppelte Aufforderung. Haltet euch für tot für die Sünde, weil Jesus euren alten Menschen an sich genommen hat. Weil Jesus alles, was in euch Gott widerstand, machtlos gemacht hat. Weil Jesus dieses große Hindernis, das wir nennen den alten Menschen oder das alte Ich oder mein Selbst, in den Tod genommen hat, sollt ihr nicht mehr damit rechnen, dass dieses alte Leben doch noch lebt, dass dieses alte Wesen doch noch da ist und kraftvoll ist und virulent ist. Stimmt doch Gott zu, sagt Paulus, wenn er sagt, dein alter Mensch ist tot, dann widerspricht doch Gott nicht und pflichte ihm bei und sage, ja Herr, wenn du sagst, der alte Mensch ist tot, dann ist er tot. Wenn du mich so siehst, dann sehe ich mich auch so. Wenn du der Meinung bist, dass dieses Hindernis beseitigt ist, dann gebe ich dir recht, es ist beseitigt. Dann werde ich nicht mehr sagen, ach Herr, wenn es nun aber doch nicht so richtig tot ist, vielleicht nur 3/4 tot, vielleicht 9/10 tot, vielleicht die meiste Zeit tot. Haltet euch als tot für die Sünde. Das ist ein schwieriger Satz, ich wiederhole das. Paulus sagt nicht, redet euch das so lange ein, bis ihr es selber glaubt. Es gab einen Franzosen mit Namen Coué. Wer hat den Namen schon mal gehört von euch? Coué. Ich hatte gedacht, dass ihr den Namen kennt. Der hat eine Formel ausgegeben, es geht mir von Tag zu Tag in jeder Hinsicht immer besser und besser. Kann man sich also 20 Mal am Tag sagen und entsprechend in der Woche. Das ist eine Autosuggestionsformel. So könnte man diesen Vers folgendermaßen verstehen. Redet euch einfach ein, dass ihr tot seid. Ich bin tot, 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 mein alter Mensch ist gestorben. Bis eure christliche Autosuggestionsformel Wirkung zeigt. Das Unternehmen ist nicht so abwegig. Es gibt immer noch einen Joseph Murphy mit seinen Büchern. Ich habe mal eine ehemalige Polizistin getroffen, die war eine Zeit lang in unserer Gemeinde, die sagte, ich habe gelernt, wie ich an Geld komme. Ich habe eine Technik gelernt in den USA, die beherrsche ich. Ich muss sie nur richtig und oft genug praktizieren. Wenn ich mir das in meinem Unterbewusstsein genügend vorstelle, dann kommt das Geld sozusagen über irgendwelche Kanäle zu mir hin. Ich werde nicht behaupten, dass solche Autosuggestionstechniken, wenn sie richtig gelernt werden, nicht ihre Wirkung hätten. Und es gibt im New Age-Markt einiges, was durchaus nicht harmlos ist. Von Selbstprogrammierung und Selbstbestimmung. Nur, das ist nicht das, was Paulus sagt. Paulus sagt nicht, redet euch so lange ein, dass der alte Mensch tot ist, bis eure eigene Suggestion ihre Wirkung zeigt. Was wäre das, christlich gesprochen? Selbsterlösung, natürlich. Sondern Paulus sagt, nehmt eine Tatsache ernst, die Gott geschaffen hat. lebt nicht Kraft eurer eigenen Anstrengung, auch nicht eurer Visualisierung oder wie immer man das macht, sondern sagt zu Gott, Tatsache ist Tatsache. Du hast es getan und ich akzeptiere es. Weil du es getan hast, ist es real, auch wenn ich es nicht sofort spüre. Also haltet euch für tot für die Sünde. Sagt zu euch selbst, ich habe keine Liebe mehr für die Sünde in mir, ich habe keine Beziehung mehr zur Sünde, ich habe keine Sympathie mehr für die Sünde. Diese Welt ist für mich abgeschlossen, denn Gott hat mich von dieser alten Welt getrennt. Das ist der negative Teil des Verses 11. Und der positive Teil ist noch viel schöner. Paulus sagt positiv, betrachtet euch als Menschen, die für Gott leben, in Christus Jesus, unserem Herrn. Und hier muss ich auf eines meiner wirklichen Lieblingsthemen zu sprechen kommen, und ich hoffe, dass es euer Lieblingsthema ist oder wird, nämlich auf dieses in Christus. Wie kommt man an den Punkt, dass man von sich selber sagen kann, ich bin in Christus? Ich würde gerne mal einen ganz kleinen Test machen. Wer von euch hat heute Morgen so das innere Empfinden, gut in Form und so, heute bin ich nun aber wirklich mal in Christus. Könnt ihr mal? Oh, traurig. Welche Entwicklungen muss ein Gläubiger durchlaufen, damit er eines Tages sagen kann, jetzt bin ich aber wirklich in Christus. Ja, ich finde das toll, dass euch das klar ist, aber ich glaube nicht, dass allen Menschen, die mit Jesus leben, das klar ist, dass nämlich dieses in Christus sein kein Ziel ist, auch kein Zwischenziel ist. Keine Phase ist, die man anpeilt und irgendwann mit Freude und Vergnügen feststellt, jetzt bin ich aber endlich in Christus, sondern in dem Moment, wo wir an Christus glauben, in demselben Moment sind wir auch in Christus. Das ist nicht ein Lohn für viele Mühen, den Gott uns dann schenkt und sagt, jetzt glaube ich dir, darf ich dir dieses große Geschenk zumuten, sondern in dem Moment, wo wir an Christus glauben, sind wir auch in Christus. Theologisch gesprochen, darauf will ich jetzt nicht herumreiten, wer getauft ist, ist auch in Christus. Ich will deswegen jetzt nicht darauf herumreiten, weil das mit der Taufe ja nicht die ganz einfachste Frage ist. Aber das ist die Stelle im Neuen Testament, wo das real wird. Wir werden nämlich durch die Taufe in Christus hineinversetzt und indem wir in Christus hineinversetzt wurden, sind wir nun auch in Christus. Und für Paulus, übrigens auch für Johannes, ist das eine sehr vitale Botschaft. Wir sind in Christus, wie die Rebe im Weinstock ist. Organisch verbunden, organisch verwachsen. Man kann bei der Rebe nicht sagen, hier hört der Weinstock auf und hier fängt die Rebe an, sondern die Rebe ist zugleich ein Teil des Weinstocks. Das heißt, wer in Christus ist, ist eingebunden in einen organischen Lebenszusammenhang. Und wenn Paulus sagt, wer in Christus ist, der ist in seinem Leib, dann ist das ein ähnliches Bild. Sabine hat, so wie ich gerade zu meiner Überraschung feststelle, zwei Arme. Und ich vermute, die sind außen am Körper angenäht oder mit Schraubverschlüssen angebracht. Und wenn sie dann schläft, wird sie vermutlich diese Schraubverschlüsse lösen, um richtig bequem sich entspannen zu können. Nun, die Wahrheit ist, dass diese Arme ja nicht angeklebt sind und angeschraubt sind, sondern organisch mit dem Leib verwachsen sind. Und man kann nicht sagen, der Körper hört auf an der Schulter, sondern die Arme sind ja Teil des Körpers. Das ist ein anderes Bild, das Paulus verwendet, das Bild des Leibes. Und das bedeutet, der Leib ist ein Organismus. Das Blut zirkuliert durch diesen Organismus. Und wer in Christus ist, hat Anteil an seinem Auferstehungsleben. Wer in Christus ist, wird durchpulst von dem Auferstehungsleben Christi, von seinem österlichen Leben. Deswegen sagt Paulus im Galaterbrief Kapitel 2 in einem berühmten Doppelvers: Ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Ich bedauere immer noch, dass manche Übersetzungen das falsch wiedergeben, so etwa so: Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Im Griechischen ist das absolut klar, dass es heißt: Ich lebe nicht mehr, ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Das Ich-Leben hat aufgehört, das Christusleben hat begonnen. Und Paulus setzt voraus, dass jeder, der Christ ist, auch in Christus ist und damit einbezogen ist in diesen göttlichen Organismus. Was ist nun, wenn wir aus dem Ich-Leben, aus dem selbstsüchtigen Leben, aus dem adamitischen Leben, aus dem Leben des alten Menschen erlöst sind und hineingepflanzt sind in Christus? Was passiert dann? Dann werden wir geprägt von dem Leben des auferstandenen Christus. Was ist das für ein Leben, das dieser auferstandene Christus führt? Es ist ein Leben für Gott. Und ich wünsche dir so sehr, dass du das glauben kannst, dass Christus in dir sein eigenes Leben lebt, ein Leben für Gott, ein reines Leben, ein hingegebenes Leben, ein kompromissloses Leben, ein radikales Leben, ein Leben für Gott, Tag für Tag für Tag für Tag für Tag für Tag. Ich wünsche dir so sehr, dass du morgens aufstehst und sagst: Ich muss mich heute nicht anstrengen. Mein altes Leben ist zu Ende gegangen. Ich habe gestern die und die Dinge falsch gemacht. Ich habe gesündigt, ja. Ich habe das Gott gegeben, das ist mir vergeben. Aber das ist nicht mehr meine Lebensbasis. Das ist passiert. Das ist vorgekommen. Das ist schlecht. Das hat Gott betrübt. Aber das ist nicht mehr meine Lebensbasis. Meine Lebensbasis ist in Christus. In Christus habe ich mit dem alten Leben von früher, das ich an mir nicht ausstehen kann, das nicht mehr meine Freunde richtig lieben, meine Familie sowieso nicht, damit habe ich nichts mehr zu tun. Jesu Leben ist in mir vorhanden. Es drängt danach, sich Ausdruck zu verleihen. Es ist ein liebevolles Leben, ein reines Leben, ein demütiges Leben, ein heiliges Leben, ein selbstloses Leben. Und ich bin heute glücklich darüber, dass Jesus dieses Leben aus mir heraus leben darf. Kannst du verstehen, dass es eine völlig andere Basis ist, als wenn sich ein Gläubiger als einen begnadeten Sünder versteht? Wenn ich mich als begnadeten Sünder verstehe, dann ist das Hauptwort, das Substantiv immer noch Sünder. Begnadet, ja, begnadet, aber ein Sünder. Paulus hat das nie gesagt, niemals, dass der gläubige Christ ein begnadeter Sünder ist. Er hat gesagt, es ist eine neue Kreatur, sich in die begnadeter Sünder. Er hat nicht gesagt, das Alte ist in mancher Hinsicht nicht mehr so wirksam. So hat gesagt, 2. Korinther 5, das Alte ist vorbei. Es ist vergangen. Siehe, es ist neu geworden. Und wenn wir es nicht wagen, diesen wundervollen Zusagen des Wortes Gottes, besser sollte ich sagen, statt Zusagen, Fakten, die Gott geschaffen hat, zu vertrauen, egal was wir fühlen, egal was wir an uns erleben, egal wie schnell das durchbricht, egal wie viele Kämpfe es noch kosten mag, egal wie viele Niederlagen noch vorkommen können. Ich sage, es ist so entscheidend, dass wir diese Basis betreten und sagen, das ist meine Identität. Ich bin in Christus. Ich bin nicht mehr in Adam. Ich bin nicht mehr in der alten Schöpfung, ich bin in der neuen Schöpfung. Ich bin herausgerissen. Gott hat das getan, es ist seine Gnade, es ist sein Wunder. Ich habe nur ein Leben und nicht zwei Leben. Ich habe nicht das sündige Alte plus das Neue. Es gibt keine Stelle bei Paulus, wo davon die Rede wäre, dass wir so ein halbes altes und ein halbes neues Leben haben. Es gibt nur eine durchgehende Aussage. Das Alte ist vergangen, das Neue ist geworden. Aber weil wir immer wieder auf unsere eigene Erfahrung mit uns selber starren, sagen wir, so einfach kann das ja nicht sein. Das wäre ja Perfektionismus. Dann würde ich ja von mir selber behaupten, ich wäre sündlos. Davon ist nicht die Rede. Die Rede ist von einer Ortsveränderung, die Gott vorgenommen hat. Er hat den alten Sünder, der du bist oder warst ist richtig, nicht bist, ans Kreuz gebracht und hat ihm dort sein Ende bereitet. Er hat dein altes Leben bis in die tiefsten Fundamente beseitigt, so wie ein Tod ein Leben beseitigt. Und er hat dir ein einziges Leben gegeben, das ist das Jesusleben. Sabine sagte gestern zu mir, sie hätte diese Botschaft von mir ja nur nicht das erste Mal gehört, aber sie wäre doch gespannt, dass es jedes Mal auch ein paar neue Dinge gibt. Und das, was ich so scharf wie vielleicht noch nie heute sehe, ist, dass Paulus nicht davon ausgeht, dass es im Gläubigen einen permanenten Widerstand gibt zwischen dem noch vorhandenen Alten und dem bereits angebrochenen Neuen. Das ist eine völlig einlinige Aussage, nicht mehr, sondern jetzt. Paulus sagt nicht, rechnet weiterhin damit, dass der alte Mensch in euch stark ist. Seid realistisch, macht euch nichts vor, sonst könntet ihr noch überheblich werden. Sondern er sagt, das Alte ist vorbei. Seht es doch einmal so, wie Gott es sieht, sagt Paulus. Das Alte ist vorbei. Ihr habt nicht in euch etwas Göttliches und Nicht-Göttliches, etwas Geistliches und Ungeistliches, sondern das alte Leben ist beendet. Ihr habt nur ein Leben, das ist das Jesusleben. Und stellt euch doch auf diesen Grund. Paulus sagt nicht, wer diese Wahrheit begriffen hat, bei dem kommt Sünde nie mehr vor. Das sagt er nicht. Er kritisiert Sünde, wo sie auftritt. Er kämpft gegen Sünde, wo sie ihm begegnet, aber er macht daraus keine neue Theorie, nämlich dass der Christ zwischen zwei Welten hin und her gerissen ist, zwischen dem Alten und dem Neuen. Und ihr könnt das wirklich testen, ihr könnt die Bibel durchgehen, immer heißt es entweder oder. Römer 8, wir kommen morgen oder heute Abend drauf. Ihr seid nicht mehr, sagt Paulus, im Fleisch, sondern im Geist. Er sagt nicht, ihr seid zwischen Fleisch und Geist hin und her gerissen. Diese These von dem Hin- und Hergerissensein, die kommt dadurch, dass wir Erfahrungen, die wir mit uns machen, zu einer neuen Theorie verabsolutiert haben. Aber das schwächt den Gläubigen. Es schwächt ihn, wenn wir immer wieder dem alten Leben dadurch zum Leben verhelfen, indem wir sagen, es ist ja gar nicht mit Christus gekreuzigt, es ist ja gar nicht vorbei. Und permanent Bibelkritik üben. Dieser Vers 2. Korinther 5, 17 ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Der ist so einfach und so eindeutig neue Kreatur, nicht ein bisschen neue oder überwiegend neu. Paulus sagt, das Alte ist vergangen. Er sagt nicht, es ist geschwächt. Es ist schwächer geworden. Es ist vergangen. Neues ist geworden. Wir leben aus der neuen österlichen Schöpfung. Wir leben aus dem Auferstehungsleben des Herrn. Wir haben mit dem Alten nichts mehr zu tun. Wir werden später sehen, dass sich auch ein Christ, der das begriffen hat, dummerweise, fälschlicherweise auf die Sünde einlassen kann. Und das bedeutet, dass bei uns immer wieder Sünde vorkommt. Aber das ist nicht mehr unsere Identität in Christus. Unsere Identität in Christus ist völlig eindeutig einlinig. Nämlich, wir sind eine neue Schöpfung in Christus. Alle Bindungen an das alte Leben sind zerschnitten. Alle Bindungen. Und in dem Maße, wie wir lernen, wirklich davon auszugehen, dass wir neue Kreatur und nur neue Kreatur sind, wird das anders. Und wir würden auch einige Lieder, die wir hier gesungen haben, in der Form nicht mehr singen, weil sie immer diesen zerrissenen Christen, auch heute Morgen gesungen haben, voraussetzen. Weil eine neue Spiritualität führt auch zu neuen Lobpreisliedern, zu einer neuen Qualität von Lobpreisliedern. Das ist ein extra Thema, ich wollte das mal einmal kurz loswerden. Weil wir so vielfach zwischen alt und neu hin und her pendeln, darum singen wir dann solche Lieder, du durchdringst auch das Dunkel unserer Nacht. Als hätte Paulus nicht gesagt, ihr seid Kinder des Lichtes und ihr habt mit der Dunkelheit nichts mehr zu tun. Aber in unserer Lobpreiskultur geht das alles durcheinander. So ist also ein Grund gelegt, es ist ein Grund von Gott gelegt, es ist ein Heilsgrund gelegt für ein Leben aus der Gnade, nicht durch Anstrengung, wo wir Gott erlauben, dass das Leben seines Sohnes in uns pulsiert und durch uns ans Licht kommt. Und wenn wir diesen Weg gehen, dann wissen wir, nichts davon ist aus uns. Wir sind es nicht wert, wir haben es nicht verdient, wir hätten es uns nie erarbeiten können, es ist wirklich Gnade. Aber ein Leben voller Zuversicht, denn wer kann das Auferstehungsleben Jesu besiegen? Es ist unzerstörbar. Und wenn Jesus uns würdigt, dass wir in diesem irdischen Gefäß unseres Lebens sein Leben tragen, dann ist der Sieg programmiert, denn Jesus siegt immer. Wir müssen diesem Leben nicht nachhelfen, wir müssen ihm nicht zu Stand und Wesen verhelfen, es ist in sich dynamisch stark und immer überlegen. Und all diese alten Theorien, ich will das ganz offen sagen, die aus dem reformatorischen Erbe der Kirche kommen, von Luther und Calvin her, müssen wir irgendwann dem Test des Neuen Testamentes unterwerfen. Ich komme nachher noch auf Römer 7. Die Reformatoren, Luther und Calvin, haben Römer 7 als eine Beschreibung des normalen Christenlebens verstanden. Und dann ist das Ergebnis klar, dann kann man sagen, wie es weitergehen wird. Paulus hat das anders gesehen. Hat den Christ gesehen im vollen Licht der neuen Welt Gottes, die in Jesus schon angebrochen ist. Diese neue Welt Gottes, und damit will ich schließen, wir brauchen eine Pause. Diese neue Welt Gottes ist keine Welt, wo es keine Anfechtungen mehr gibt. Hört bitte jetzt nicht, ich hätte so etwas gesagt. Es ist keine Welt, wo es keine Kämpfe mehr gäbe. Ich habe das nie gesagt. Es ist keine Welt, wo Sünde nicht mehr vorkäme. Ich habe das nie gesagt. Es ist aber eine Welt, wo wir eine Botschaft haben, eine Basis haben, die ganz von der neuen Schöpfung herkommt, in Christus Jesus. Und von daher versteht man diese enorme Siegeszuversicht des Neuen Testamentes. Das sind keine verzweifelten Sünder oder begnadigten Sünder, das sind Heilige, Kinder des Lichtes, die aus der neuen Schöpfung leben, die schon in Jesus angebrochen ist und die sich danach sehnen, dass diese neue Schöpfung eines kommenden Tages alles verwandelt und alles in ihr Licht hineinzieht. Amen.